Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzählst du mir von Wien?
Gerne.
In der letzten Folge haben wir uns dem Revolutionsjahr 1848 gewidmet und was da in Wien passiert ist. Die Revolution, wie alle, die das gehört haben und alle anderen wahrscheinlich auch wissen, ist gescheitert. Und es hat zu einer Gegenreaktion geführt, aber nichtsdestotrotz kam es auch im Kaiserhaus bei den Habsburgern zu Änderungen. Und zwar zu welchen?
Ja, zu einer ganz, ganz wichtigen. Der Kaiser hat zugunsten seines Neffen abgedankt.
Und sein Neffe war der?
War der Franzi.
Der Franzi? Mhm.
Der sich als Kaiser dann nach seinem Großvater Franz und nach dem Reformkaiser Josef, also Franz Josef genannt hat. Seine Mutter wollte ursprünglich, dass ihn Franz II. Nennt, ja. Aber da hat man Angst gehabt, dass das dann doch zu sehr an die reaktionären Zeiten sozusagen
doch wieder erinnert. Zeiten.
Da hat man den Leuten Josef hervorgezogen.
Und hat ihn Franz Josef genannt. Mhm. Und wieso, und der Kaiser davor war der Kaiser Ferdinand?
Ja, der Gütige.
Und wieso hat der, der war ab wann?
1835.
Und wieso hat der abdanken müssen oder wollen?
Na, er, also da gibt es verschiedene Literatur drüber. Manche sagen, er hat zum Franz Josef gesagt, ja, es ist gern geschehen, Max, sei brav. Andere sagen, dass er gar nicht so begeistert war, dass er abgedankt hat. Man wollte ganz einfach, und die treibende Kraft war dahinter die Mutter von Franz Josef oder eine der treibenden Kräfte. Man wollte ganz einfach in irgendeiner Form einen Neuanfang setzen, der also jetzt nicht unbedingt ein moderner war oder reformerischer.
Aber doch symbolisieren, es ändert sich was.
Es ändert sich was und es kommt da ein Junge, ich meine, der Franz Josef war 18 Jahre.
Der war ja wirklich wahnsinnig jung.
Ja.
Gut, genau. Und wann ist der, und der Ferdinand ist zurückgetreten, der war in Wien oder wo war der?
Nein, die waren ja in Olmütz. Alle, die sind ja geflüchtet nach Olmütz gewesen. Und dort hat auch am 2. Dezember eben diese Thronübergabe, kann man sagen, stattgefunden. Eine Krönung hat es in dem Sinn nicht gegeben, aber die Proklamation zum Kaiser. Es wird geschildert, dass der Franz Josef gekniet ist vor dem Ferdinand und der Ferdinand hat ihm den Segen faktisch gegeben. Und dann kommt ihm dieser Spruch, sei brav, es ist gern geschehen.
Ah ja, und ist das irgendwo in Bild verewigt?
Also gibt es Bilder, ja. Aber es war ja so, dass der eigentliche Thronfolger der Vater gewesen wäre.
Vom Franz Josef.
Der Franz Karl.
Und wieso ist der nicht
geworden? Ja, da gibt es also wirklich sehr viele Geschichten auch. Da, manche sagen, er war froh, dass er es nicht ist. Nee, in dem wollten sie nicht, weil der war geistig nicht sehr viel begabter als der Ferdinand. Mhm. Angeblich hat man den auch sehr überreden müssen, damit er eben zugunsten seines Sohnes verzichtet.
Und die Sophie, wie wir es wissen aus den Sisi-Filmen, war eine Resche und wollte den...
Die war Resche, ja, aber sie war ja eigentlich Kaiserin, wann ihr Mann Kaiser war.
Ach so.
Aber vielleicht hat sie den Franz Josef besser lenken können, das weiß man nicht.
Vielleicht hat sie ihn einfach für besser geeignet gehalten.
Kann auch sein.
Da kann man ihr halt nichts unterstellen. Und wo war der Franzi bis dahin?
Der Franzi bis dahin hat einen irrsinnigen Drill gehabt. Der ist schon mit 3 oder 4 Jahren, hat der schon um 7 in der Früh aufstehen müssen. Und hat müssen lernen und hat auch sehr, angeblich hat er selber schon als kleinstes Kind eine Vorliebe fürs Militär gehabt. Und hat ein Holzgewehr gehabt und einen Tornister und eine kleine Uniform und da ist er herummarschiert. Und wie weit das war, ist.
Und wo ist er aufgewachsen? In der Hofburg?
In Schönbrunn ist er geboren und ist dann natürlich in der Hofburg aufgewachsen. Da waren die Kinderappartements im Schweizerhoftrakt, also über dem Schweizer Tor, dort wo das Schweizer Tor ist. Und in Schönbrunn, in Laxenburg, war der Großvater gern.
Aber bleiben wir kurz in der Hofburg. Das heißt, also Schweizer Trakt, das ist, wenn man vom
Der älteste Trakt.
Der älteste Trakt, wenn man vom Ring kommt und durchs Tor geht, bevor man dann durch die Michaela-Kuppel geht, rechts rein.
Genau, da ist der Burghof und rechts ist der Schweizer Hof, wo man auch jetzt noch den Burggraben sieht, ja. Der früher mit Wasser gefüllt war. Weil das Schweizer Tor, das war ja eine Zugbrücke.
Stimmt, da ist davor ein kleiner Graben. Was ist da jetzt drin?
Ja, gar nichts.
War da noch Wasser drinnen damals?
Nein, zu Franz Josef Städten nicht mehr.
Und da hat er halt Kinder, da haben halt die Kinder gewohnt.
Da haben die Kinder mit der Aja gewohnt, das war das Kindermädchen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die Räumlichkeiten über den Abtritt,
also
über dem Klo, ja, die Latrine, der Soldaten waren oder der Wachsoldaten. Und angeblich hat es dort im Sommer infernalisch gestunken.
Oh.
Also haben sie auch nicht gut. Es war überhaupt nicht so komfortabel, wie man sich das vorstellt.
In der Hofburg?
In der Hofburg. Da waren riesige Räume, weil wenn es dann größer waren, sind sie in den Leopoldinischen Trakt übersiedelt. Da waren riesige Räume und die hat man dann versucht abzuteilen, irgendwie provisorisch.
Damit man es überhaupt heizen kann?
Damit man es überhaupt heizen kann, ja.
Und wo der Leopoldinische Trakt ist vom Ballhausplatz, wo man jetzt vom Ballhausplatz reingeht?
Wo der Bundespräsident ist.
Aha, also das Eck.
Die Teilung faktisch zwischen, dieser ganze Trakt, der Teil zwischen Burg, in der Burg und Heldenplatz.
Aber da war er erst später, als Kind war er eben drüben im Schweizer, Hoftrakt. Und im Sommer sind die nach Schönbrunn oder wohin? Oder?
Nach Schönbrunn und wie gesagt, der alte Kaiser Franz, der hat sehr gern. War der in Laxenburg, da hat er ja die Franzensburg gehabt.
Die gibt es noch?
Waren wir einmal in der Franzensburg. Das war also, da hat er eine Burg im See, da ist ein See und da hat er eine Burg drinnen gebaut. Oder war die schon da, das weiß ich jetzt nicht genau. Und hat ganz einfach alte Sachen da hinein. Zum Beispiel aus Klosterneuburg die Capella Speciosa. Aus der Gotik hat er teilweise dorthin transferiert. Und wenn ihm irgendwo eine alte Decke gefallen hat, bei einem Adeligen, hat er gesagt, die Decke ist sehr schön.
Und alle haben gewusst, das heißt Adieu-Decke.
Genau.
Und also bei Decke, bei Decke, mit Decke meinst du jetzt Plafond?
Plafonddecke, ja.
Nicht ein Bettdecken.
Bettdecken war einfacher gewesen. Nein, ich habe zufällig irgendwo einmal eine Führung gemacht und die hat das erzählt, dass der gute Kaiser Franz gesagt hat. Na gut, aber diese Franzensburg ist sehr interessant, wirklich mit alten Sachen ausgestattet.
Also überall zusammen, ein Medley. Und in Schönbrunn waren es natürlich auch Schönbrunn war Sommer oder war ganzjährig?
Nein, wir ein Kind waren noch Sommer, also im Sommer. Und später dann, wie er sehr alt war, hat er ja nur mehr. Also er hat im Sommer immer dort gewohnt, aber später hat er ganz draußen gewohnt. Es wird ein Heizproblem auch gewesen sein wahrscheinlich. Und da haben die Kinder gespielt in der, ich glaube, Meidlinger Senke heißt das. Das ist eine große Fläche und das heißt Bullengreen. Und zwar hat man da wirklich Bull gespielt und Boccia und im Sommer. Ah. Die Kinder haben dann so einen kleinen Pavillon aufgestellt gesagt, und dort haben sie gespielt.
Das ist nett. Und wo ist in Schönbrunn? Weiß man das? Gab es da auch einen Kindertrakt oder so?
Nein, das weiß ich ehrlich. Es gibt sicherlich Räumlichkeiten, wo die Kinder waren. Aber die waren ganz sicher nicht in luxuriösen Appartements untergebracht. Und ganz sicher nicht dort, wo die wo man heute eine Führung macht.
Was heißt überhaupt die Kinder? Was waren da noch für Kinder?
Naja, er hat gehabt drei Brüder und dann hat es schon ausgesuchte Kinder des Adels, Hochadels wahrscheinlich, gegeben, die eben mitgespielt haben. Da gibt es eben der spätere Ministerpräsident, der Graf Taffe, der, sagt man immer, war ein Jugendfreund vom Kaiser Franz Josef und hat angeblich mit ihm gespielt. Man darf sich aber jetzt nicht vorstellen, dass der dann reinkommen ist und gesagt hat, Servus Franzl, sondern...
Weil das ein Thronfolger ist, war klar. Weil selbst wenn sein Vater, der Vater war der Erste in der Linie nach dem
Ferdinand. Das war klar, spätestens nachdem der Ferdinand geheiratet hat und man dann gesehen hat, dass der, also entweder war er zeugungsunfähig oder hat halt keine Kinder gekriegt. Und spätestens so hat man gewusst, also dass er auf jeden Fall in der Linie der Nächste, also der, auch wenn der Vater vorher wird.
Und er war das erste von vier Kindern.
Ich glaube sogar von fünf, waren wir da alles. Zuerst war eine Tochter da, die sehr klein gestorben ist, das möchte ich aber jetzt nicht beschweren.
Aber auf ihn ist ja auch eher länger gewartet worden.
Auf ihn ist, glaube ich, 6 Jahre waren die verheiratet. Und da war das Wichtigste, ich meine, dass er Kinder kriegt. Und da hat es eben geheißen, dass Badischl, die für so Sachen sehr gut zu kuren ist. Und sie war auf Kur ein paar Mal,
die Sophie.
Auf Kur und dann hat sie tatsächlich Kinder gekriegt. Und darum haben die dann die Salzprinzen geheißen.
Die Kinder?
Die Kinder, die Buben.
Ah, weil sie immer im Salz.
Gesagt hat, dass den Salz. Kurort ihr Dasein zu verdanken haben.
Und ist er deswegen nachher Bad Ischl so verbunden gewesen oder war sicher. Das schon Kaiserstadt vorher?
Nein, es war schon ein bekannter Kurort, aber also er war schon deswegen verbunden. Ich finde es das lustig, dass du mich über die Habsburger fragst, weil wenn ich denke, wie du als Kind, wenn ich da Habsburger nur gesagt habe, bist nervös geworden.
Nein, das aber nicht so wie bei den Plantagenets oder so, bei den englischen Königs. Du wolltest mir immer alle Geschichten von den Königs der Welt erzählen und ich wollte es nie hören. Und jetzt komme ich nicht aus.
Jetzt habe ich das soweit.
Ich frage ja nur im Interesse der Hörer.
Ja gut.
Und also gut, wir wollen ja über Orte auch reden. Das heißt, im Bad Ischl war er auch schon verbunden seit seiner Kindheit. Ich habe mir da übrigens notiert, KFJ, und jetzt habe ich gedacht, wieso KFJ?
Kein Danke, Freundschi.
Kaiser Franz Josef. Okay, aber da war er ja noch der Franzi. Ja, und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, er war ja auch nicht unbedingt politisch der Fortschrittlichste.
Nein, das ist, also entschuldige.
Ja, bitte.
Nein, das ist immer schon eingedrillt worden von der Mutter, die ja sehr konservativ und katholisch war. Im Übrigen, jetzt fällt mir noch ein zu den Orten und zum Bowling Green und zu Schönbrunn, dass er auch schwimmen gelernt hat in Schönbrunn. Weil da gibt es ja diesen Obeliskenbrunnen auf der Meidlinger Seite und der wird ja gespeist, der ist gespeist worden durch ein Wasserreservoirbecken. Ich glaube fast, das ist heute das Schönbrunner Bad. Und da hat er schwimmen gelernt in diesem Wasserreservoir.
Ja.
Nur, dass man... Also
es war wahrscheinlich gar nicht so üblich, dass man schwimmen hat können, oder?
Nein, er ist brav. Wenn man ihm gesagt hat, schwimm, ist er reingesprungen und da ist... geschwommen oder hat gelernt, weil der Maxi, sein Bruder, sein Jüngerer, der war da widerspenstiger.
Der Mexiko-Maxi.
Der Max, ja, sagt die Edith immer.
Also, okay. Gut, also er hat schwimmen können und er war konservativ. Jetzt ist er dort mit 18 am 2. Dezember 48 Kaiser geworden. Ja, vielleicht jetzt noch ein Schlauferl, was hat der abgedankte Kaiser, der Ferdinand, gemacht?
Der Ferdinand hat... geerbt die Besitzungen vom Herzog von Reichstadt in Böhmen. Der Herzog von Reichstadt war ja der Enkel von Kaiser Franz I. und der Sohn von Napoleon. Mhm. Und wie der Napoleon nach Elba gegangen ist, Franz, der hat dann auch Franzl geheißen.
Der Herzog von Reichstadt?
Ja, der hat also Napoleon Franz geheißen. Mhm. In Frankreich war Napoleon in...
Sehr originell.
Österreich war der Franz. Und der hat, dem hat der Kaiser Franz eben Güter in Reichstadt, das ist im Norden von Böhmen.
Welcher Kaiser Franz jetzt? Der Kaiser Franz,
der Franz, der zweite.
Also der Vorgänger von Ferdinand.
Ja, der Vater von Ferdinand. Und der hat ihm Güter im Norden von Böhmen, eben um Reichstadt herum, geschenkt. Und wie der gestorben ist, der ist ja mit 24 gestorben, der Herzog von Reichstadt, hat das seine Mutter geerbt, die Marie-Louise. Und wie die gestorben ist, hat es deren Bruder, der Ferdinand, geerbt.
Da brauchst du immer eine Skizze,
dass du das auskennst. Ja, aber ich sage das nur, dass man weiß, woher das gekommen ist. Und der Ferdinand hat sich nach Böhmen zurückgezogen und man hat also geschaut, ich glaube, der ist dann nie mehr nach Wien gekommen, weil man das peinlichst vermieden hat, weil man Angst gehabt hat, dass dann die Leute ihm zujubeln. Mhm. Und man hat, die Wiener haben zwar gesagt, Ferdinand das Trottel, wie ich schon gesagt habe, aber der war beileibe kein Trottel. Der war halt vielleicht nicht im Stand
zu regieren.
Ja. Aber zum Beispiel, es ist ja eine Situation eingetreten, die es vorher noch nicht gegeben hat. Es hat zwei Kaiser gegeben.
Weil er hat noch immer Kaiser geheißen.
Ja, er hat sie Kaiser genannt. Ja. Also der hat nicht wie der Prinz oder also Erzherzog hätte er ja, sondern er war der Kaiser. Und es hat eine Apanage für einen Kaiser gegeben. Und diese Apanage hat er mitgenommen.
Also ist praktisch.
Oder den größten Teil. Also das waren 500.000 Gulden im Jahr.
Also das heißt, der Franz Josef war ein Kaiser ohne Geld.
Ja, er hat schon gekriegt natürlich. Und was vor allem, er hat dieses ganze riesige Privatvermögen, oder große, vielleicht riesig, weiß ich nicht, von seinem Vater, von Franz, auch mitgenommen.
Praktisch.
Was ja normalerweise beim Tod vom Kaiser der nächste geerbt hätte. Also das war eine Situation, die war ja noch nie,
die war noch nie da. Mhm.
Und der Franz Josef war relativ, ich meine, er wird jetzt nicht von Brot und Wasser gelebt haben, aber relativ nicht sehr begütert. Und man sagt, dass er des Öfteren den Onkel besucht hat. Und böse Zungen behaupten, also er hat ihn nicht aus Liebe besucht, sondern...
Um sich Geld auszubauen.
Um sich Geld auszubauen oder um Geld zu bieten. Und der Ferdinand hat sich sehr interessiert für Landwirtschaft und hat diese Güter des Herzogs von Reichstadt wirklich in die Höhe gebracht, hat dann Gewinn, einen großen gemacht. Ich habe einmal von 2 Millionen Gulden im Jahr gelesen. Und wie er gestorben ist, ich glaube 1875, hat alles der Franz Josef geerbt und hat gesagt, auf einmal bin ich ein reicher Mann. Und was hat er gemacht, glaubst du?
Ich weiß nicht, verspielt er das nicht, weil er war ja eher spartanisch.
Ja, eben, er war spartanisch. Er hat die Apanage von der Elisabeth verdreifacht.
Sehr nett.
Und hat ihr einen Teil geschenkt und sie hat das brav in der Schweiz in ein Schließfach gebracht. Weil sie hat sie ja von den Rothschilds beraten lassen.
Ja, und dann?
Ja, dann, wie sie gestorben ist, ist man draufgekommen, dass sie ein ganz schönes Vermögen in der Schweiz gehabt hat.
Mhm. Aha, okay. Und der... Das war in Reichstadt, wo war das? Ich meine nicht, dass jetzt der Ferdinand, aber es würde mich interessieren, wo in Böhmen war das?
Naja, das ist relativ im Norden, was soll ich da sagen, nach Dresden fährt man mit dem Auto circa eine Stunde,
eineinhalb Stunden. Und da gibt es noch, das Schloss oder wo auch immer der war?
Ob es das Schloss noch gibt, weiß nicht, nach ihm hat es... Dann hat es geerbt, glaube ich, der Franz Ferdinand, wenn mich nicht alles täuscht, also die Güter.
Wer ist jetzt der wieder?
Na, der Erschossene.
Achso, der Erschossene, ja. Ist es noch. Ja, das ist ein verwirrend
ja, mit dem Franz und dem Pferd. Könnten Sie, das ist ja
furchtbar. Okay, aber das heißt, der hat noch 27 Jahre gelebt, der Ferdinand, und hat eigentlich das wahrscheinlich ein reiches Leben ohne diese Kaiserslast. Das muss eigentlich ganz gut gewesen sein. Weiß man über den noch was nachher?
Dass er sehr beliebt war, also in seinen Ländereien. und dass er sich lang am Bart hat wachsen lassen und aus. Ich meine, der hat 5 Sprachen gesprochen. Also, ich meine, hat er ja müde, die haben die immer gesprochen. Also, der war beileibe nicht so dumm, wie man, also, oder nicht so unfähig, wie man ihn dargestellt hat.
Wenn wir jetzt da trotzdem noch einen ganz kurzen Schlenker da in die weitere politische Geschichte machen. Der Reichstag war 48 noch immer in Kremsier.
Der war in Kremsier, 48, bis er aufgelöst worden ist, im März 49, hat eifrig an einer Verfassung gearbeitet.
Also der hat noch Hoffnung gehabt.
Die haben noch Hoffnung gehabt, und die haben, also recht eine moderne Verfassung wäre das, glaube ich, gewesen. Aber er ist dann aufgelöst worden und der Kaiser hat eine Verfassung oktroyiert. Das heißt, eine Verfassung, die er von oben bestimmt hat.
Nicht eine Reichstagsverfassung. Okay, und die ist im März 49 verabschiedet worden, diese oktroyierte Verfassung.
Ja.
Und die war dann nicht so liberal wahrscheinlich.
Nein, aber gar nicht so. Aber die hat sie dann ich glaube, es war Silvesterpatent, das weiß ich jetzt nicht genau, ist die zurückgezogen worden und dann ist Absolutismus worden.
Also die haben kurz eben so getan, neuer Kaiser, neue Verfassung, und dann haben sie es wieder zurückgenommen. Silvesterpatent 1851. Und dann war alles wieder.
Ja, und in der Zwischen.
Und dann war auch Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit, das bis sie das da war, war wieder weg. Und wie sogar 1851, das hat mit Ungarn zu tun gehabt, oder wie?
Ja, auch, weil die Ungarn das ist ja weitergegangen in Ungarn, die Revolution 49. Da hat der Batthyány, glaube ich, sogar, wir haben ihn nicht alles aus der Republik ausgerufen.
Ja.
Und die hat er ja nur unter Kontrolle gebracht mit Hilfe Russlands, mit Hilfe des Zaren.
Mhm. Immer ist Wahnsinn.
Da ist er ganz reaktionär geworden, also in Ungarn. Und vor allem ist wahnsinnig, sind die Leute verhaftet worden und hingerichtet worden, sehr viele. Und was das noch schrecklichere war, dass gehängt worden sind. Mhm. Und hängen war
ehrlos.
Ehrlos quasi. Und auch der Batthyány hätte gehängt werden sollen und das war seiner Ehre sehr abträglich. Und da haben sie ihm geschmuggelt, glaube ich, ein Schwert oder sowas ins Gefängnis, und er wollte die Halsschlagader oder durchschneiden. Das ist aber nicht gelungen, aber dann konnte man nicht mehr hängen. Und dann ist er erschossen worden.
Na, dramatisch. Und die Ungarn haben das den Habsburgern und besonders dem Franz Josef nie verziehen, oder?
Nein, die haben ihm das nie verziehen, und das war eigentlich sein größter Fehler, auch am Anfang seiner.
Gleich am Anfang.
Gleich am Anfang, und sogar der Zar, der ja ihm geholfen hat, hat ihn gebeten, Milde walten zu lassen. Und er hat aber einen ganz scharfen, den Hainau, Baron Hainau, der auf sie furchtbar aufgeführt hat in Ungarn, hingeschickt und hat sie also von seiner Mutter, die halt gesagt hat, nein, man kann keine Milde walten lassen, sehr beeinflussen lassen. Und das war halt für die ganze weitere Entwicklung auch maßgebend.
Das war eigentlich die ganze Gegenreaktion dann noch auf die Revolution. Das gehört eigentlich noch zur Revolution dazu. Und das hat dann geführt zu Ungarn, den großen Hass und zum Neo-Absolutismus und zu totalen Verfassungsausschluss. Na gut, und der Hass der Ungarn hat ja dann auch geführt, unmittelbar hat dann geführt zum Versuch, den Kaiser Franz Josef umzubringen.
Ja.
Das berühmte Attentat auf der Simmeringer Hart. Ja, nicht auf der Simmeringer Hart.
Ja, aber das Attentat war, er ist spazieren gegangen auf der Kärntner Bastei.
Die war?
Kärntner Tor Bastei, war am Kärntner Tor, also Oper.
Ja.
Etwa. Und da ist der Attentäter auf ihn mit einem Messer losgegangen, ein gewisser Libini, und der Schneider. Und der hat ihn in Hals stechen wollen, und er hat aber so einen hohen Offiziersgrad gehabt, da ist das Messer abgerutscht und hat ihn nur leicht verletzt. Und Er war mit seinem Adjutanten, mit einem gewissen O'Donnell, und in der Nähe war ein Fleischhauer, der Ettenreich, der Herr Ettenreich, und der ist, sie hat sofort auf den Liebeni gestürzt, beide haben sie auf den Liebeni gestürzt und haben ihn weggerissen.
Ist nach dem Ettenreich die Ettenreichgasse gehört?
Ja.
Ah, weil der Fleischhauer den Kaiser gerettet hat.
Der hat den Kaiser gerettet. Und der O'Donnell war aber sehr gekränkt, böse, hat, wenn er, ich weiß nicht sicher, ich glaube, er hat sogar den Dienst quittiert, weil diese ganze Rettungsaktion dem Ettenreich zugeschrieben worden ist. Und er war ja seine Aufgabe und er hat auch sofort den Kaiser, auf den Kaiser, also hat ihn geschützt. Und da kann ich noch nur kurz dazu sagen, wir waren doch in Salzburg, in der Galerie Robatsch,
ja,
beim Mirabellgarten, und das ist in dem, was nicht so, ist nicht so ein großes Haus, in dem Palätscherl, das der O'Donnell als Dank bekommen hat für die Rettung.
Ein bisschen ab vom Schuss, also weg von Wien.
Weg von Wien, vom Schuss, und vielleicht auch als Trostpflaster. Weiß, das kann ich nicht sagen, auf jeden Fall hat das dem O'Donnell gehört.
Aha, und jetzt gehört es dem Robatsch.
Ich weiß nicht, ob es ihm gehört hat, wenn er eingemietet ist.
Und das war 18, wann war das? Gibt's ja genau
1853.
Weißt du ein genaues Datum?
Ich glaube im April war mein tolles Tag, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und die haben.
Und wer war der Liebeni?
Der Liebeni war ein ungarischer Schneider. Der ist natürlich zum Tode verurteilt worden. Der Kaiser war aber milde und hat seiner Mutter, dessen Mutter, die er, die der Schneider erhalten hat, Rente ausgesetzt, damit die nicht verhungern muss.
Und jetzt, aber bitte, sag.
Aber der Franz Josef war ja überhaupt nicht beliebt in Wien.
Der, weil?
Naja, der war auch reaktionär war und er war halt nicht, die Wiener waren halt noch, wollten vielleicht überhaupt keinen Kaiser, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall drückt sie das in dem Gestanzel aus.
Ja, das, da jetzt kommt die Simmeringer Heide ins Spiel. Genau. Auf der Simmeringer Hart hat es einen Schneider verwahrt. Aber ist Geschichte einmal recht, warum sticht er so schlecht?
Ja, genau.
Das dürftest du mir untergejubelt haben.
Da hast du mich nicht abhalten können.
Gut, also der Liebeni ist in Simmering hingerichtet worden, irgendwo auf der Simmeringer Heide, oder weiß man da noch was, gibt es da was?
Ja, bin mir nicht sicher, ob er nicht eher auf der Spinnerin am Kreuz gehängt worden ist, aber das war halt einer der Richtstätten. Aber die Simmeringer Hart hat sich halt auf dem Schneider verwahrt.
Also
besser gereimt, aber es kann sein, dass es...
Was, weil die Spinnerin am Kreuz ist ja nicht Simmering.
Na eben, aber ja. Simmeringer Heide, aber auf der Spinnerin am Kreuz hat es einen Schneider, geht nicht gut, ne?
Geht nicht, na gut.
Ja. Aber es ist dann die Beliebtheit ein bisschen gestiegen von Franz Josef.
Achso, der hat die Opferrolle.
Ja.
Das muss ja ein riesen Skandal gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich. Man müsste die Zeitungen jetzt noch einmal nachlesen.
Können wir machen. Und auf das hinauf, und das ist dann unsere letzte Station jetzt einmal vorerst, mit Franz Josef und Wien hat er ja ein Dankesbauwerk in Auftrag gegeben.
Nicht er, das war sein Bruder. Der Maximilian.
Also der Maximilian.
Der Maximilian hat eben als Votivgabe, als Dank, die Votivkirche ins Leben gerufen und hat die Wiener eben zum Spenden aufgefordert.
Und das war damals Glacis?
Das war Glacis, das war das erste Bauwerk, also eigentlich noch bevor die Ringstraßen geplant war, weil
53. Die Stadtmauer hat es ja noch gegeben.
Stadtmauer hat es noch gegeben.
War noch nicht geschleift. Ne?
Und ist auch die einzige Kirche, die in der ganzen Runde ist. Wie gesagt, gehört aber eigentlich gar nicht so zur Ringstraße.
Und das haben die, das ist nicht aus dem Kaiser, gut, der Kaiser hat kein Geld gehabt und auch nicht aus dem Maximilian Geld, sondern da haben die Wiener gestiftet.
Und der Heinrich Ferstl ist beauftragt worden. Und hat das wirklich, also in Neugotik, aber wirklich, ob er alles so gemacht hat, aber noch so mit Werkzeugen und so in der Art, wie man es in der Gotik gebaut hat, nachgebaut. Und das ist ja jetzt besonders die Votivkirche in den letzten Tagen, gewesen in den Zeitungen.
Weil die Renovierung nach 25 Jahren fertig ist. Ja. Wie lange hat die Bauzeit gebraucht, auch so lange die Renovierung?
Nein, hat nicht so lange gebraucht, ich weiß jetzt nicht genau.
Hätten wir es gleich neu machen können.
Ja, es war auf jeden Fall anders. Es war ja gedacht, wenn du an die Votivkirchen denkst, gibt es ja kein Kreuz oben auf den, auf den Türmen, sondern eine Krone. Das sind die Kaiser, die Rudolfskrone, die Kaiserkrone. Und die war gedacht als Pantheon für die für Feldherren oder was auch immer. Mhm. Und man hat auch, oder auch für Habsburger, und man hat auch gleich hin transferiert den Sarkophag, drinnen, weiß nicht, ob er drinnen liegt, von Niklas Salm, der bekannteste oder der Verteidiger bei der ersten Türkenbelagerung war. 1529.
Wo man auf unsere Türkenbelagerungsfolge hinweisen muss,
ja,
wo der Salm auch vorgekommen ist.
Ja.
Und nicht der Salmbräu, aber der Salm. Gut, das heißt eigentlich könnte man behaupten, dass die Votivkirche ein architektonisches Zeichen zum totalen Abschluss und zum Abschluss der Revolution ist. Ich meine, die war schon vorher aus, aber
ja, den Bogen kann man ohne weiteres schlagen.
Das ist gut, weil dann haben wir diesen Bogen jetzt. Und 1853 war für den Kaiser Franz Josef aber noch aus einem anderen Grund ein wichtiges Jahr.
Weil da ist er nach Ischl gefahren und dort hätte er sich verloben sollen mit der Helene in Bayern, eigentlich mit seiner Cousine. Aber die ist gekommen mit ihrer kleinen Schwester, mit der Sisi.
Und in die hat er sich verschaut.
In die hat er sich sofort verliebt.
Und was die beiden dann in Wien gemacht haben, darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank.
Gerne. Servus, Daniela.
Servus, Fritzi. Bis zum nächsten Mal.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.